Der Predigttext für den 10. Sonntag nach Trinitatis steht im Brief des Paulus an die Römer im 11. Kapitel. Ich lese die Verse 17 bis 24. Wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du ein wilder Ölzweig bist, in den Ölbaum eingepfropft wurdest und Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun wirst du sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepropft werde. Ganz recht. Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht überheblich, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er auch dich nicht verschonen. Darum sieh die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte gegenüber dir, sofern du in der Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur aus wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, um wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft in ihren eigenen Ölbaum? Worte des lebendigen Gottes. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Römerbrief ist das älteste Zeugnis für die Existenz einer christlichen Gemeinde in Rom. Er wurde wahrscheinlich um 56 nach Christus geschrieben. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Rom, um sich und seine Theologie vorzustellen. Es war ihm äußerst wichtig, den Christen in Rom zu beweisen, dass seine Botschaft entgegen allen anderslautenden Gerüchten allein das Evangelium der Gnade Gottes in Christus Jesus beinhaltet. Die Gemeinde in Rom war nicht von Paulus gegründet worden. Die Gemeinde könnte durch römische Juden entstanden sein, die sich am Pfingsten bekehrt hatten. Die Gemeinde bestand also aus Judenchristen und Heidenchristen. Als Paulus den Römerbrief schrieb, gab es Spannungen zwischen diesen beiden Gruppen. Angesichts dieser Spannungen lässt Paulus keinen Zweifel daran, dass niemand vor Gott etwas vorweisen kann. Im Gegenteil, alle stehen eines Tages vor ihm und müssen erkennen, dass niemand seine Gebote vollständig halten konnte. Aber Paulus verkündet die gute Nachricht, dass Vergebung, Annahme und das neue Leben im Geist allen als Gabe Gottes angeboten wird. Dieses Heil muss über den Weg des Glaubens bewusst ergriffen werden. Wir halten es sozusagen in der Hand, wenn wir ernsthaft offen sind im Glauben. Warum gibt es Spannungen zwischen Judenchristen und Heidenchristen? Judenchristen glauben an ihre Heiligkeit, weil Gott Israel als sein heiliges Volk auserwählt hat. Die Menschen aus den anderen Völkern sind durch den Glauben von Gott gerecht gesprochen worden. Aber sind sie deshalb Christen zweiter Klasse? Paulus spricht: Liebe Freunde, ich sehne mich von ganzem Herzen danach, dass das jüdische Volk gerettet wird. Ich kann bezeugen, mit welcher Hingabe sie Gott dienen. Aber es fehlt ihnen die richtige Erkenntnis. Denn sie haben nicht erkannt, auf welche Weise Gott die Menschen gerecht erklärt. Stattdessen gehen sie ihren eigenen Weg, indem sie versuchen, das Gesetz zu halten, um dadurch Anerkennung Gottes zu gewinnen. Damit lehnen sie den Weg Gottes ab. Denn mit Christus ist die Absicht des Gesetzes vollkommen erfüllt. Wer an ihn glaubt, wird vor Gott gerecht gesprochen. Paulus verwendet in unserem Predigttext das Bild des Ölbaums. Olivenbäume, auch Ölbäume genannt, waren im Land der Bibel sehr verbreitet. Oliven waren einer der Hauptlieferanten für pflanzliche Öle und daher der Name. Der Ölbaum oder Olivenbaum ist ein immergrüner Baum. Gewöhnlich erreicht er eine Höhe von über 5 Metern. Ölbäume wachsen im gesamten Mittelmeergebiet und entwickeln unter den dort vorherrschenden trockenen Bedingungen ein ausgesprochen weit verzweigtes Wurzelsystem, um genügend Feuchtigkeit aufnehmen zu können. Der Ölbaum ist dafür bekannt, dass er ein sehr hohes Alter erreicht. Er kann über 2000 Jahre alt werden. Kostbar ist der Ölbaum nicht nur wegen der Oliven, sondern auch wegen seines harten, dunklen Holzes. Im ersten Buch Mose hören wir von Noah. Die Taube, die Noah aussendet, trägt einen Ölzweig im Schnabel. Das erste Zeichen für das Ende der Sintflut. Und somit wird der Ölzweig wie auch die Taube zum Friedenssymbol. Zweige werden herausgebrochen aus dem Ölbaum, um den es in unserem Predigttext geht. Mit den ausgebrochenen Zweigen sind die Judenchristen gemeint. Paulus beschreibt, dass auch Judenchristen, die sozusagen von Hause aus zu Gottes erwähltem Volk gehören und vom Saft des Ölbaums leben, keine Garantie haben auf dauerhaftes, am Leben erhalten werden und versorgt werden. Es ist noch nicht lange her, da haben wir uns mit der Flucht Israels durch das Schilfmeer beschäftigt. Da teilte Mose das Meer und führte das Volk mitten hindurch. Gott selbst ging in einer Wolken und in einer Feuersäule mit. Er bewahrte sein Volk vor den ägyptischen Feinden. Nach dieser Bewahrung dauerte es nicht lang und das Volk Gottes wurde abtrünnig. Als Mose mit den Gesetzestafeln nach 40 Tagen vom Berg Sinai zum israelischen Volk herabstieg, musste er voller Entsetzen feststellen, dass das Volk sich bereits einem anderen Gott zugewendet hatte. Sie hatten durch Aaron, Moses Bruder, ein goldenes Kalb gießen lassen und beteten es an. Voller Entsetzen warf Mose die Gesetzestafeln zu Boden. Er bekam erneut zu spüren, dass das Volk halsstarrig ist und scheinbar aus Fehltritten nicht lernt. Gott überließ den Menschen eine Entscheidung. Sie sollten sich auf die eine Seite stellen, wenn sie zu ihm gehören wollten, und sich von ihrer Sünde distanzieren. Auf die andere Seite bat er die, die sich gegen ihn stellen. Die Menschen diesseits wurden mit dem Tode bestraft. 3000 Mann starben an diesem Tag. Im Alten Testament reißt Gott Zweige, die untrennbar mit ihm verbunden sind, aus. Nach dieser Entscheidung gibt es kein Zurück. Sie bleiben ohne Gott und gehen in den ewigen Tod. In unserem heutigen Text heißt es weiter: Du bist ein wilder Ölzweig, in den Ölbaum eingepfropft. Und du hast Anteil bekommen an der Wurzel und an dem Saft des Ölbaums. Mit du bist mit hoher Wahrscheinlichkeit du gemeint. Ich gehe davon aus, dass wir mehrheitlich Heidenchristen sind, es sei denn, jemand von uns ist tatsächlich jüdischer Abstammung. Welch eine Gnade ist es, dass Gottes Liebe nicht bei den Judenchristen aufhört, sondern für alle Menschen bereitsteht, die ihn suchen. Wir leben in dieser Gnade. Menschen, die Offenheit im Glauben leben und ernsthaft zu Gott gehören wollen und dies auch bekennen, werden also an Kindesstatt angenommen und eingepfropft. Damit ernähren sie sich von der Wurzel des Ölbaums. Sie bleiben in ihm. Bin ich eingepfropft, habe ich keinen Grund, mich über die anderen Zweige zu stellen und überheblich auf sie zu blicken. Ja, ich wurde eingepfropft an die Stelle, aus der die originären Zweige ausgerissen worden sind. Berechtigt mich das, abfällig auf die Zweige zu blicken, die von Anbeginn zu Gott gehören? Habe ich wirklich das Recht zu sagen, ihr seid gefährdet, eurem Gott untreu zu werden, ihr seid gefährdet, ausgerissen zu werden, euch steht das Ende bevor, ich dagegen bin der bessere Christ. Mich hat Gott ausgewählt und mit Liebe, Aufwand und Pflege gepfropft. Mir kann so etwas nicht passieren. Welch ein Narr, der so redet und sich über andere stellt. Es ist ein Geschenk, in der Gnade des Herrn zu leben, aber es ist kein Freibrief. Denn alle stehen eines Tages vor ihm und müssen erkennen, dass niemand seine Gebote halten konnte. Wer sich gegen Gott entscheidet, gegen die Kraftquelle und gegen das Leben am Stamm des Höchsten, der kann in der Tat ausgerissen werden. Wenden sich Heidenchristen der Sünde zu und wenden sich ab von ihrem Herrn, so sind auch sie nicht gefeit von der Trennung. Der Mensch denkt und Gott lenkt, heißt es. Gott hat das letzte Wort und er lässt Gnade ergehen über die Zweige, die zu ihm gehören. Und er richtet jene, die sich gegen ihn entschieden haben. Dabei stehen natürlich gewachsener Zweig und gepfropfter Zweig auf der gleichen Ebene. Paulus mahnt: Bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. In Vers 16 hat Paulus die Wurzel des edlen Ölbaums als heilig bezeichnet. Mit der Wurzel vergleicht Paulus nach einer Auslegung die Erzväter des Glaubenden. Insbesondere Abraham, der ausdrücklich als Glaubender bezeichnet und mit dem christlichen Glauben in Verbindung gebracht wird, könnte die Wurzel gemeint sein. Oder zumindest könnte Abraham zur Wurzel gehören. Die Wurzel des edlen Ölbaums ist nicht nur heilig, also in einer besonderen Beziehung zum heiligen Gott zu sehen, sondern sie hat auch heilsspendende Wirkung. Paulus mahnt die gepfropften Zweige zur Demut. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, dann wird er auch dich nicht verschonen. Sieh die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du in der Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Das sind klare Worte. Sei also nicht überheblich, sondern fürchte dich. Du bist nichts Besseres. Mit Vers 23 wendet sich die Situation. Wir haben uns vorher an das Strafgericht Gottes aus dem zweiten Buch Mose erinnert. Hier wird unumkehrbar gerichtet. Anders aber erfahren wir es im Neuen Testament. Mit Jesu Tod sind unsere Sünden ein für allemal getilgt. Schauen wir noch einmal auf den Predigttext. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft, denn Gott vermag, sie wieder einzupfropfen. Hier ist das Versprechen an die Judenchristen, die abtrünnig waren, aber erkannt haben. Gott freut sich über ihre Umkehr. Der Vater nimmt den verlorenen Sohn, der zurück nach Hause kommt, in Liebe auf, so steht es bei Lukas. Welch ein Trost! Das Neue Testament tröstet an zahlreichen Stellen in diesem Sinne. In Johannes 8 wird von Schriftgelehrten und Pharisäern berichtet, die eine Frau beim Ehebruch ergriffen, um sie zu steinigen. Sie sprachen zu Jesus: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Jesus sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Die Steinigung fand nicht statt. Keiner von ihnen war ohne Sünde. Denn alle stehen eines Tages vor unserem Herrn und müssen erkennen, dass niemand seine Gebote halten konnte. Die Pharisäer stellen das Gesetz über alles und sie glauben nicht an Gottes Gnadenbotschaft. Damit handeln sie gegen Gott. Lassen sie nicht davon ab, werden sie zu ausgerissenen Zweigen. Sie kennen den gnädigen Gott scheinbar nicht. Und wieder lautet die Botschaft: Weil wir nicht ohne Sünde sind, deshalb dürfen wir nicht über andere richten. Wir sind oft versucht, über andere zu richten und uns über andere zu stellen. Da gibt es eine gute Methode, die wir immer und immer wieder üben können. Holen wir doch Jesus dazu. Stellen wir ihn in unsere Mitte und bekennen demütig. Wir dürfen dankbar dafür sein, dass wir jeden Tag neu umkehren und uns neu für Jesus entscheiden dürfen. Tun wir das, dann müssen wir keine Angst mehr haben. Wir dürfen nach unserem irdischen Tod in seiner Liebe leben. Selbst wenn wir, nachdem wir die Seite gewechselt hatten, wieder zu ihm umgekehrt sind. Wir werden wieder eingepfropft. Was für Heidenchristen gilt, gilt erst recht für Judenchristen. Welche Liebe Gott seinem eigenen Volk entgegenbringt und welche Gnade er walten lässt, wird in Vers 24 deutlich. An die Heidenchristen gewandt, sagt Paulus: Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur aus wild war, abgehauen und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, um wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft in ihren eigenen Ölbaum. Jesus Christus hat für unsere Schuld bezahlt. Er macht das Wiedereinpfropfen möglich. Jesus Christus ist die Brücke, die für den, der umkehrt, über die Sünde geschlagen wird und uns so mit Gott verbindet. Welch eine Gnade! Um zu verstehen, wie der Pfropfprozess vonstatten geht, haben wir nachgelesen im Gartenbuch für Anfänger, ein altes Buch aus dem Jahr 1913. Darin erklärt der Autor Johannes Böttner die verschiedenen Veredelungsarten. Er beschreibt auch das Pfropfen eines Edelreises auf eine Wildunterlage. In unserem Text ist es genau andersherum. Der wilde Reis wird auf den edlen Ölbaum gepfropft. Aber für beide Varianten gilt: Ein gepfropfter Reis verwächst nur mit der Unterlage. Es findet keine Verschmelzung statt. Nur ein gemeinsames Weiterleben. Eine sehr bekannte Veredelungsart ist das Pfropfen in den Spalt. Dabei wird der Stamm, hier in unserem Fall die edle Unterlage, von oben glatt abgeschnitten, dann mittendurch aufgespalten. Der Reis wird keilförmig zugeschnitten und in den Spalt gezwängt, aber so, dass Rinde an Rinde liegt. Dann werden alle offenen Wundstellen mit gutem Baumwachs verstrichen und nun kann das Reis anwachsen. Die große Wunde, die entsteht, kann von einem starken Baum gut ausgeheilt werden. Zum Veredeln brauchen wir, so Johannes Böttner, ein scharfes Messer, Bast- oder Wollfaden und gutes Baumwachs. Aus der Beschreibung des Pfropfens können wir ableiten, dass Nachfolge kein bequemer Weg ist. Schmerzlich ist das Herausreißen von Zweigen für den väterlichen Ölbaum. Wunden der Enttäuschung werden gerissen. Die Wunden bluten. Die Wunden heilen zwar, aber Narben bleiben. Anders schmerzhaft und aufopfernd ist die Pfropftechnik. Reis und Unterlage brauchen offene Wunden, um miteinander zu werden. Der Veredler investiert kontinuierlich Liebe, Zeit und Arbeit. Er braucht Geduld, damit alles gelingt. Der feste Verband drückt Unterlage und Reis in enge Grenzen. Aber das Korsett des Verbandes ist wichtig für das Gelingen. Das Wachs ist aufwendig hergestellt und hilft, immer wieder aufgebracht, die Pfropfstelle geschmeidig zu halten und nicht zerreißen zu lassen. Kontinuität, Durchhaltevermögen, das ist das Erfolgsrezept. Auch wenn der Glaubensweg für uns Reiser mitunter steinig ist und Opfer fordert. Gott lehrt uns täglich, was Kontinuität heißt. Wir wären verloren, hätte er uns verlassen. Gründe, uns zu verlassen, hätte er nach menschlichem Ermessen genug. Aber dann wäre die Schrift nicht erfüllt. Gott ist treu. Seine Treue ist nicht unser Verdienst. Seine Treue ist Gnade. Gnade sei mit dir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird dein Herz und deine Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen.